ARD.
Im Matheunterricht hatte ich mal eine Sachaufgabe. Da ging es darum, ein Storch legt innerhalb von einer Woche 2100 Kilometer zurück. Wie viel schafft der Storch an einem Tag? Dann dachte ich, Mensch, 2100 durch 7, das passt doch eigentlich ganz gut. Da muss doch rauszukommen sein. Diese Aufgabe konnte im Prinzip kein Kind lösen. Irgendwann habe ich gemerkt, legt zurück. Was bedeutet eigentlich dieses legt zurück? Und erst dann bin ich darauf gekommen, dass auch die Frage nach dem Storch, also viele Kinder einfach nicht präsent hatten, was denn eigentlich ein Storch ist.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
In der heutigen Folge von Die Schule brennt begrüßen wir Steffen Siebler, den engagierten Schulleiter der Otto-Welz-Grundschule in Berlin-Kreuzberg. Seine Schule befindet sich in einem sozialen Brennpunkt und viele seiner SchülerInnen stammen aus prekären Verhältnissen. Lieber Steffen, kann man sagen, dass deine Schule auf eine Art und Weise für die Probleme und mögliche Lösungsstrategien steht, wie sie in vielen Schulen in Deutschland anzufinden sind?
Also das glaube ich schon, dass viele der Herausforderungen und vielleicht auch der Ressourcen, die wir an der Schule haben, vergleichbar sind mit vielen anderen Schulen, insbesondere in Städten. Natürlich weiß ich, dass es das auch im ländlichen Raum gibt. Und die meisten Instrumente, die wir versuchen und benutzen, um dem zu begegnen, die dürften also in der Stadt und auf dem Land auch die gleichen sein.
Ich finde das super, dass du von zwei Dingen direkt schon gesprochen hast, nämlich von Problemen und Herausforderungen und auch von Instrumenten. Und nur für diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht nach zwei oder drei Fragen denken, wird hier nur Problembeschreibung beschrieben. Nein, wir kommen auch zu Lösungsstrategien. In der Landsendung, in der wir zusammen waren, hast du gesagt, dass es SchülerInnen gibt, die noch nie einen Park gesehen haben, noch nie im Zoo waren oder zum Beispiel auf dem Fernsehturm und einfach bestimmte Perspektiven nicht kennen. Wie beeinflusst diese, ich nenne es jetzt mal, eingeschränkte Lebenserfahrung denn das Lernen und die Entwicklung der Kinder?
Auf vielfältige Art und Weise. Ne? Also es gibt einerseits natürlich als ganz wesentliches Problem die Sprache. Also dass Kinder, um die Welt zu begreifen, natürlich auch der Sprache mächtig sind. Wenn sie in ihrer Erstsprache gut sind, dann ist das Problem gar nicht mal so groß, weil dann haben sie schon vielfältige Erfahrungen gemacht. Aber für viele Kinder ist sowohl die Erstsprache, also sprich die Familiensprache, nur gering ausgebildet und die deutsche Sprache eben auch. Also so ist es bei uns an der Schule. Bei uns an der Otto-Welz-Grundschule haben über 95% der Schülerinnen und Schüler mindestens ein Elternteil, mit dem sie eine andere Sprache als Deutsch sprechen. Und das kann natürlich Ressource sein. Häufig ist das aber eben auch eine große Herausforderung, insbesondere für die Kinder und natürlich auch für unseren Unterricht. Also Sprache benötige ich, um an dieser Welt teilhaben zu können, an der Gesellschaft teilhaben zu können und ein Stück weit auch, um die Welt entdecken zu können, beziehungsweise auch, um Fragen stellen zu können und beschreiben zu können, was ich denn eigentlich erlebt habe. Und deswegen ist das der absolute Schlüssel überhaupt. Wir sind aber natürlich auch in anderen Bereichen, also zum Beispiel Bewegung. Es lässt sich also auch nachweisen, dass die Familien, die eben in ärmlichen Verhältnissen leben oder von Armut bedroht sind, dass die eben auch zu wenig Bewegung haben, dass die Kinder deswegen Einschränkungen in der Fein- und Grobmotorik haben. Adipositas ist eine Problematik. Auch das schränkt natürlich ein. Und dann ist es eben so, dass das Areal, in dem die Kinder sich bewegen, gering ist. Möglicherweise sind sie in der Kita angemeldet, tauchen dort aber aus unterschiedlichen Gründen nicht regelmäßig auf und sie bewegen sich also ganz wesentlich auf, ich sag mal, eingetrampelten Pfaden, spielen auf dem Hof und nutzen eben nicht die ja großartigen und vielfältigen Freizeitangebote, die auch Berlin hat, Grünflächen und Parks, die toll sind.
Aber da muss ich was zum Fragen. Wieso ist das so? Ich meine, du hast gerade von Sprache gesprochen und natürlich kommen wir da auch nochmal hin und das ist total nachvollziehbar. Aber die Frage, ob jemand in den Zoo geht oder nicht, ist das dann eine monetäre Sache? Wissen die diese Eltern nichts von den Angeboten? Ist denen das nicht so wichtig?
Ja, also wir sprechen natürlich darüber und ermuntern Kinder und Eltern, diese Angebote zu nutzen. Wir ermuntern auch Eltern, Kinder im Sportverein anzumelden. Und natürlich wissen die Eltern, dass es Sportvereine gibt. Das wäre ja lächerlich, auch das anders zu behaupten. Aber es gibt dort offensichtlich unterschiedliche Hürden. Sprachlich mag es Hürden geben. Es mag eben auch einfach eine Unsicherheit geben. Wie melde ich mein Kind dort an? Muss ich da was lesen? Muss ich da etwas unterschreiben? Leider ist es so für manche Familien, allein die Frage nach dem Konto ist schwierig. Muss ich regelmäßig etwas überweisen? Es ist, muss ich jetzt nochmal betonen, natürlich nicht bei allen Eltern und Familien bei uns an der Schule so, aber es gibt das eben und dort versuchen wir vielfältig zu unterstützen durch Lehrkräfte, aber auch durch Erzieherinnen und Erzieher, durch Schulsozialarbeit, durch Mitarbeiter im Familienzentrum, dass wir die Eltern dazu bewegen, sich selbst, aber vor allem die Kinder, die ganze Familie zu mehr Teilhabe zu bringen. Ich denke, was mir in so Gesprächen immer wieder auffällt, wir sind doch sehr daran orientiert, wie sind wir selber aufgewachsen. Und wenn ich mir so meine Gedanken mache, dann reflektiere ich, okay, was hat mir an der Erziehung meiner Eltern vielleicht gut gefallen, was möchte ich mit meinen Kindern ähnlich machen. Und bestimmt gibt es auch 2, 3 Sachen, wo ich mir gesagt habe, nee, also das mache ich auf jeden Fall anders, alles gut. Aber wir denken über Erziehung nach. Und wir stellen halt immer wieder fest, dass die Eltern bei den Kindern, wo es eben diese großen Herausforderungen gibt bei uns, denen wurde natürlich als Kind auch nie ein Buch vorgelesen. Und deswegen ist das für sie erstmal ein ganz großer Schritt, anzunehmen, es wäre eigentlich toll, jeden Abend vorm ins Bett gehen eine halbe Stunde ein Buch vorzulesen. Wie viele Bücher haben diese Eltern in ihrem Leben selber gelesen? Wenn die natürlich selbst mit dem Lesen große Schwierigkeiten haben, dann ist es ungleich schwerer, abends nochmal eine Geschichte vorzulesen. Also ich bin jetzt bei diesem sprachlichen Beispiel und selbst wenn Eltern dann wissen, dass das gut ist, ist das für sie natürlich eine große Herausforderung. Und Eltern lachen oft, wenn die mich fragen, Herr Siebler, was sollen wir machen? Dann sage ich, naja, sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind am Tag genauso viel liest, wie es am Bildschirm ist. Und dann gucken die mich manchmal mit ganz großen Augen und offenem Mund an und sagen, wie soll das denn funktionieren? Und da geht es dann natürlich da auch um Vorbildfunktion. Deswegen haben wir zum Beispiel Lesekoffer, die so konzipiert sind, dass die Kinder diese Koffer mit nach Hause nehmen, im Wohnzimmer ein Tuch ausbreiten, sich dort mit einem Familienmitglied auf dieses Tuch setzen und dann gemeinsam lesen und dann auch gemeinsam über das Gelesene sprechen. Weil wir im Prinzip hier nicht nur die Aufgabe haben, den Kindern das Lesen attraktiv zu machen, sondern im Prinzip der ganzen Familie. Weil nur dann wird es funktionieren. Welches 7-jährige Kind, 8-jährige Kind wird sich mit seinem Erstlesebuch hinsetzen ins Wohnzimmer und anfangen zu lesen, wenn der Fernseher läuft und außerdem noch 3 andere Familienmitglieder gerade über ihr Smartphone wischen?
Sind diese multiplen Herausforderungen, die du gerade benannt hast, also von Bewegung zu Sprache über fehlende Erfahrung, auch einer der Gründe, warum du im Vorgespräch gesagt hast, dass eure Schule, deine Schule nochmal besondere Bedingungen hat innerhalb der Schulen, die sowieso auch mit Herausforderungen zu kämpfen haben?
Ja, also es ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt an die schlimmsten Ereignisse denke, ich bin jetzt 10 Jahre an der Schule, es gab schon einen Femizid durch einen Vater und es gab einen Versuchten, so, das sind die extremsten Beispiele. Es gibt leider viele andere Fälle, die in den Kinderschutzbereich reichen, also die uns dann entweder wir die entdecken oder die uns eben auch berühren. Ja, wir sind halt eine verhältnismäßig große, also schlicht von der Anzahl ungefähr 500 Schülerinnen und Schüler. Das ist eine große Grundschule, selbst für Berlin. Und bei uns sind eben auch 94% der Schülerinnen und Schüler Berlin-Pass berechtigt. Also das heißt, sie sind berechtigt fürs Bildungs- und Teilhabepaket. Das heißt, die Familien bekommen in irgendeiner Art und Weise staatliche Transferleistungen. Ja, und das sind natürlich extreme Werte. Und das kann ich in der Statistik ablesen, dass das eben nochmal heraussticht, auch im Berliner Vergleich.
Nur ganz kurz für diejenigen, die den Begriff vielleicht noch nicht gehört haben. Femizid ist der Fachbegriff dafür, wenn ein Mann seine Lebenspartnerin tötet. Wir hatten Ende letzten Jahres eine Statistik, die nicht nur gezeigt hat, dass Femizide signifikant angestiegen sind, sondern dass wir so viele haben, dass man im Schnitt von einem Femizid pro Tag sprechen muss. Ich möchte noch eine Rückfrage stellen. man hört ja immer mal wieder von Menschen, die vielleicht schon länger im Schuldienst sind, ich kann gar nicht mehr den Unterricht machen, den ich eigentlich machen möchte. Und zwar jetzt nicht wegen Migration oder wegen Armut, sondern manchmal auch einfach, weil sich schlicht Mediengewohnheiten verändert haben oder manchmal vielleicht auch, weil Lehrkräfte es verpasst haben, ihren Unterricht anzugleichen an die Jetztzeit, ohne da jetzt jemandem die Schuld in die Schuhe schieben zu wollen. Aber dann ist sozusagen das Lamento, wir können ja eigentlich gar nicht das machen, was wir wollen. Von deiner Perspektive hört sich das so an, als wenn das Selbstverständnis der Schule insgesamt dann auch ein anderes ist, dass einfach klar ist, unsere Aufgabe ist jetzt nicht hier, ja, den Bildungsplan abzugehen, sondern zunächst einmal dafür zu sorgen, dass in den verschiedenen Dimensionen, die wir gerade schon besprochen haben, die Kinder und Jugendlichen Anschluss bekommen. Verstehe ich das so richtig?
Ja, du verstehst das richtig. Wobei, wenn ich über Sprache rede, Mathematik habe ich jetzt noch nicht genannt, also natürlich auch Rechnen, die sogenannten Basiskompetenzen, die sind natürlich besonders wichtig. Also wenn ich darüber spreche, dass es wichtig ist, die Kinder, die Familien zur Teilhabe an der Gesellschaft zu bringen, dann sind das natürlich eben auch Lesen, Schreiben, Rechnen. Ich würde auch Sprechen und Zuhören dazu zählen. Das ist schon unsere Kernaufgabe. Aber du hast es in deiner Frage im Prinzip schon mit reingepackt. Wir müssen halt dafür sorgen, dass wir Unterrichtsbedingungen herstellen, in denen wir uns auch mit den Basiskompetenzen, mit dem Unterricht, mit dem Rahmenlehrplan, der für uns natürlich genauso gilt wie für alle anderen, auch beschäftigen können. Das heißt, dass wir nicht davon abgelenkt, zu sehr abgelenkt sind. Ich habe jetzt das Extrembeispiel genannt, aber es ist natürlich eben auch so, dass Schülerinnen und Schüler einfach auf der Hofpause kommen und dies und jenes passiert ist. Konflikte, möglicherweise ausgelöst durch die Snapchat-Nachricht letzte Nacht unter der Bettdecke, die wir dann erstmal klären müssen oder müssten. Und da versuchen wir durch, natürlich auch durch sowas wie Klassenrat, Schülerparlament, durch Teilhabe, durch Streitschlichter Möglichkeiten zu schaffen, dass wir unterrichten können. Und in unserem gemeinsamen Sendung hat Herr Professor Köller ja gesagt, die Schule kann nicht alle Schwierigkeiten der Gesellschaft lösen. Das wird sie überfordern. Das ist einerseits richtig. Andererseits ist es so, dass unsere tägliche Realität natürlich da ist, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Also allein schon, wenn ein Kind kein Frühstück bekommen hat morgens zu Hause, dann wird es nicht so gut lernen können. Also müssen wir uns damit beschäftigen, obwohl es eigentlich nicht unsere Kernaufgabe ist. Das Kind muss aber was gegessen haben, um sich den Basiskompetenzen stellen zu können. Und deswegen müssen wir immer beides überlegen. Und deswegen brauchen wir auch flankierend zum Unterricht Unterstützung, Schulsozialarbeit, Natur- und Werkpädagogik, Familienzentrum, all diese Sachen, die wir aufgebaut haben, um die sich letztendlich eben auf, ja, ich sag mal, Charakterbildung und auch Teilhabe an der Gesellschaft konzentrieren, aber natürlich auch Unterricht besser möglich machen.
Wir haben jetzt gerade schon die verschiedenen Herausforderungen besprochen. Das ist natürlich nicht nur ein Berlin-spezifisches Problem. Auch in anderen Teilen in Deutschland gibt es Herausforderungen. In einem Beitrag von SWR aktuell vom 3.7.2023 geht es darum, welche Unterstützung Kinder in sogenannten Brennpunktschulen brauchen.
Eine Gruppe von Erstklässlern der Regenbogen-Grundschule in Koblenz-Lützel singt, angeleitet von einer professionellen Musikerin. Es ist ein gefördertes Projekt, um Schülerinnen und Schülern einen Zugang zu Musik zu ermöglichen. Für Schulleiterin Christina Feldhaus eine große Chance für die Kinder.
Wenn man sieht, dass sich Kinder jetzt nach vorne trauen, die einen Wortschatz haben, der wirklich extrem begrenzt ist, dann ist das etwas Großartiges. Auch wir singen natürlich im Musikunterricht, aber es ist was ganz anderes, wenn ich als Kollegin daneben sein kann und mit die Kinder unterstützen kann.
Die Erstklässler üben für einen Auftritt beim Spiel- und Sporttag, bei dem Vereine ihre Disziplinen vorstellen. Angebote wie diese sollen in Zukunft weiter ausgebaut werden.
In die Richtung soll es gehen, also dass Schule nicht nur der Ort des Nachmittags ist oder des Tages bis zum Nachmittag zum Lernen, sondern darüber hinaus zum Leben, ein Lebensort. Und dort kommen nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern hin. Also das ist das große Ziel.
Dieses Ziel soll mit dem sogenannten Familiengrundschulzentrum ab dem neuen Schuljahr näher kommen. Auf dem Weg von der ersten bis zur vierten Klasse sollen die Kinder nicht nur rechnen, lesen und schreiben lernen. Die Schule soll auch Ort für Familienberatung und Vereine sein. Dabei gehe es zum Beispiel auch um gesunde Ernährung. Ein wichtiges Thema.
Wenn ich mir Brotdosen angucke, wo mir die Chipstüte entgegenkommt und die Colaflasche, wo wir immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig gesunde Ernährung ist und dann auch entsprechend die Kinder sehen, die zum Teil ja übergewichtig sind, dann weiß ich, hier an der Stelle müssen wir handeln, weil das geht an das Wohl der Kinder und dafür sind wir verantwortlich.
Eigentlich hätte ich mir jetzt die Frage hier zurechtgelegt, ob es auch für euch sinnvoll wäre, Unterstützung zum Beispiel bei musikalischen Angeboten oder auch beim Essen zu haben. Aber du hast es gerade selber eigentlich schon gesagt, dass man Schule, ich sag jetzt mal, größer denken muss. Und du hast auch schon gesagt, dass ihr Unterstützung habt von diesem Familienzentrum. Wie kann man sich denn so eine Begleitung konkret vorstellen? Ist so ein Zentrum dann wirklich eingebunden in Konferenzen, in sozusagen alltägliche schulische Arbeit?
Ja, also bei uns wurde das Familienzentrum im Oktober 2023 eröffnet und ergänzt natürlich andere Angebote. Mhm. Und in Berlin ist es möglicherweise ein bisschen anders angelegt, als hier in dem Beitrag zu sehen waren. Also das betrifft bei uns jetzt nicht direkt den Unterricht, sondern das Familienzentrum ist explizit für Eltern und Familien da und arbeitet in dem Sinne nicht direkt mit den Kindern. Dafür wäre dann bei uns sozusagen die anderen Dinge, die ich genannt habe, zum Beispiel Schulsozialarbeit, eher zuständig als direkter Ansprechpartner für Kinder. Und wir haben großartige Mitarbeiterinnen im Familienzentrum, die über den Träger Pestalozzi-Fröbel-Haus kommen, mit dem wir eben auch die Schulsozialarbeit, die Naturpädagogik, die Lernförderung und viele andere Angebote machen. Und das war mir sehr wichtig, weil ich natürlich möchte, dass diese Angebote ineinander greifen und die gut zusammenarbeiten. Und das wäre schon toll, dass jedes für sich einzeln zu haben, aber wenn sich das auch noch gut ergänzt und man da Synergieeffekte erzielen kann, dann ist es natürlich noch besser. Ich will mal erzählen, von niedrigschwellig bis langfristig angelegt, ein paar Beispiele. Zum Beispiel ist es so, dass es ganz einfach ein Elterncafé gibt, wo die Eltern einmal pro Woche zusammenkommen können, einen Kaffee oder einen Tee trinken können, die Ansprechpartnerin haben aus dem Familienzentrum und dort niedrigschwellig alle Fragen stellen können, die sie möchten. Und dann gibt es nicht immer direkt Antworten, aber es wird im Zweifelsfall weitervermittelt oder es wird gesagt, bis nächste Woche versuchen wir eine Antwort herauszufinden.
Kurze Rückfrage, wird das auch angenommen? Also vor allen Dingen von denjenigen, die es brauchen?
Also das wird sehr gut angenommen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob es alle annehmen, die es brauchen. Ich vermute ehrliche Antwort nein, aber die, die es annehmen, die brauchen das auch. Mhm. Und das ist jetzt nicht so, dass da nur jemand zum Palabern kommt, sondern es geht um wichtige Themen. Es geht zum Beispiel um Medienerziehung. Es geht zum Beispiel um Übergänge in die Oberschule. Was ist die richtige Schulwahl und so weiter. Das sind solche Themen gibt es. Es geht aber auch zum Beispiel um Themen, die die Familie betreffen. Das heißt, sie bekommen Unterstützung in ihrer Kommunikation mit Ämtern, sage ich jetzt mal. Also was muss ich eigentlich machen, um Wohngeld zu bekommen oder was muss ich tun, um den Berlin-Pass zu verlängern? Es ist also so, dass tollerweise mittlerweile einmal im Quartal das Bürgeramt auch zu uns in die Schule kommt, ja, und damit sozusagen die Schwelle niedriger setzt und dort Probleme gelöst werden können, was am Ende natürlich unseren Schülerinnen und Schülern zugutekommt. Mhm. Ein mittel- und langfristiges Projekt sind die BildungsbotschafterInnen und das basiert auf dem Gedanken, dass die Eltern die besten Bildungsberater für ihre Kinder sind. Mhm. Sie treffen letztendlich auch die Entscheidungen und deswegen sollten sie entsprechend versiert sein, die Entscheidung für ihre Kinder auch treffen zu können. Und bei Bildungsbotschafterinnen setzt man also darauf, dass Eltern möglicherweise von anderen erfahrenen Eltern noch besser Hinweise, Tipps und Erfahrungsberichte annehmen können, als wenn sie es nun vom Schulleiter hören. Das ist einfach, dann hat dann einfach nochmal eine andere Perspektive und eine andere Güte. Und so bilden wir gerade Bildungsbotschafterinnen und Bildungsbotschafter aus. Und diese Eltern sollen später andere Eltern beraten in allen Fragen rund um Schule.
Ich würde gerne auf einen Punkt eingehen, der auch in der schon erwähnten Sendung eine große Rolle gespielt hat, aber den du gerade in Bezug auf diesen Austausch mit Eltern benannt hast, nämlich die Medienerziehung. Im Thüringer Koalitionsvertrag steht, dass ein absolutes Handyverbot in Grundschulen angestrebt wird und auch aus dem Kultusministerium wird verlautet, dass darüber nachgedacht wird, das flächendeckend zu machen. Wie ist da deine Perspektive drauf?
Ja, die Frage ist wirklich nicht ganz einfach. Also ich weiß erstmal, dass ein ganz großes Thema ist bei allen Eltern und immer wieder natürlich auch bei uns in der Schule. Offen gesagt ist es auch bei meinen Kindern und mir immer wieder Thema. Man kommt an diesem Thema also gar nicht vorbei. Und einerseits ist der Gedanke natürlich richtig. Die wunderbaren Vorzüge der digitalen Welt zu nutzen und die Kinder dazu erziehen, mit den Medien auch richtig, das heißt auch quellenkritisch und auch in einer angemessenen Nutzungsdauer umzugehen. Und da helfen Verbote natürlich nur bedingt weiter, weil dann können sie ja nicht richtig damit umgehen. Insofern ist es an unserer Schule, wir sind jetzt eine Grundschule, das geht in Berlin bis zur 6. Klasse so, dass wir zwar Tablets haben, mit denen die Kinder auch arbeiten sollen. Wir haben auch Panels, also ja, mehr oder weniger interaktive Riesentablets anstatt Tafeln in den Klassenräumen, sodass die Kinder wirklich tagtäglich auch im digitalen Lernen sind. Handys sind verboten, die Benutzung ist verboten, die Kinder dürfen sie dabei haben, sie müssen aber ausgeschaltet in der Tasche sein. Und ich erkläre Eltern und Kinder immer wieder, und das ist mindestens einmal die Woche dann der Fall, dass das zum Schutz der Kinder besteht. Weil leider auch an unserer Schule, wie glaube ich an fast allen anderen Schulen auch, es vorgekommen ist, dass Kinder heimlich auf der Toilette videografiert wurden, um sie verächtlich zu machen. Dass Videos gesehen werden, die nicht für diese Altersklasse vorgesehen sind oder dass eben Snapchat oder WhatsApps genutzt werden, um Kinder zu diskreditieren, vielleicht sogar zu mobben. Und letztendlich ist das also ein Schutz, dass wir sagen, wir können es gar nicht kontrollieren, nutzen die Kinder in den Pausen das Handy so, wie sie es nach bestimmten Regeln sollen oder verletzen sie diese Regeln. Und weil wir das nicht kontrollieren können, müssen wir es, aus meiner Sicht ist das so richtig, den Gebrauch außerhalb des Unterrichts, so will ich es betonen, an unserer Schule verbieten. Und es ist natürlich, dadurch, dass es ein Riesenthema ist, weiß ich von anderen Schulleitungen, dass sich viele wünschen würden, dass das per Gesetz kommt, um diese riesigen Diskussionen sich zu ersparen. Weil natürlich wird man an jeder Schule Eltern haben, die das gut finden. Man wird aber auch an jeder Schule Eltern haben, die sagen, das geht ja gar nicht. Ja. Und ich habe übrigens auch Eltern, die sagen, es ist mein gutes Recht, jederzeit mein Handy mit GPS nachzuverfolgen, wo es sich gerade befindet. Und deshalb darf das Handy nicht ausgeschaltet werden. Und solche Diskussionen drängen einfach unglaublich an. Und ein generelles Verbot würde natürlich die Sache vereinfachen. Dann könnte man sich darauf berufen.
Ich finde das alles sehr nachvollziehbar. Den Gedanken, den ich nur habe in Bezug auf solche Verbote, das ist, dass ich schon auch sehe, dass die Eltern, die ihren Kindern in besonderem Maße Medienerziehung mit auf den Weg geben sollen, das ja oftmals weder können noch die Zeit haben und dass die Kinder, die zum Beispiel dann alleine zu Hause sind, weil ihre Eltern lange arbeiten, mit dem Handy mehr oder weniger allein gelassen werden. Wenn die Schulen nicht dürfen und die Eltern nicht können, dann hätte ich so ein bisschen das Problem, dass man die Kinder dann ja auch alleine lässt. Also das heißt, ich denke immer, mit so einem Verbot muss auch eine Idee davon kommen, wie Medienkompetenz dann trotzdem an die Schulen auch gebracht werden kann.
Stimme ich dir absolut zu. Also wir haben für Schwimmen eine Prüfung, wir haben für Fahrradfahren eine Prüfung und es ist eigentlich völlig unverständlich, warum es, sage ich mal, für digitale Medien nicht auch eine entsprechende Prüfung gibt. Ja, und dass es damit eben entsprechend auch festgelegt ist, was ich bei einem Kind in der 2., 4. oder 6. Klasse erwarten kann, was es weiß. Ich denke letztendlich, die Kinder sind da ja extrem pfiffig und können meistens mehr als die Erwachsenen. Bei allen Sperren, die man sich so ausdenken kann, wird es immer Möglichkeiten geben, diese zu umgehen. Und deswegen muss der viel größere Schwerpunkt darauf liegen, dass die Kinder mit diesen Medien richtig und angemessen umgehen können. Und da das in unserer Gesellschaft von so herausragender Bedeutung ist, muss Schule darauf auch entsprechend reagieren. Natürlich brauchen die Lehrkräfte da auch entsprechende Unterstützung. Ich sag mal, nur weil ich Englisch kann, kann ich noch keinen guten Englischunterricht machen. Und nur weil ich selber ein Smartphone habe, kann ich auch noch keinen guten Medienunterricht machen. Es muss also da entsprechend unterstützt werden mit Fortbildung, vielleicht auch mit Experten, die an die Schulen gesandt werden und die dann entsprechend unterstützen für eine gute Medienbildung, Medienerziehung der Schülerinnen und Schüler. Andererseits, wenn ich das noch kurz sagen darf, wie gesagt, auch aus dem privaten Kontext, aber auch mit den Eltern. Es gibt ja eigentlich für viele soziale Medien, also es gibt für WhatsApp, für Instagram und so weiter, gibt es eigentlich schon Altersbeschränkungen. Die werden nicht eingehalten und das wird auch nicht kontrolliert. Und da ist mir das australische Modell, was ja nicht sagt, wir verbieten Smartphones für Jüngere, sondern wir achten darauf, dass bestimmte Angebote echte Kontrolle ausüben müssen. Wie alt sind die Kinder, die das wirklich benutzen oder die Jugendlichen? Das erscheint mir doch sehr nachvollziehbar und sehr wichtig, dass wir da echte Zugangsbeschränkungen brauchen, die darauf achten, dass die Altersfreigaben wirklich eingehalten werden.
Für all diejenigen, die jetzt nochmal spezielles Interesse haben an diesem Thema, sei nochmal die Folge Die Schule brennt mit Clemens Beisel empfohlen, der selber jemand ist, der Workshops leitet und an viele Schulen geht, um eben über Medienkompetenz zu sprechen. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, wir können auch gerne nochmal die digitalen Helden und ClickSafe in die Shownotes machen. Da finden sich sehr schöne Instrumente und Werkzeuge dafür, wie man in der Schule und außerhalb Medienerziehung initiieren kann. Ich würde gerne nochmal ein bisschen mehr in den Unterricht reingehen. Du hast gesagt, dass du den Lebensweltbezug im Unterricht so wichtig findest. Bei Lanz sprichst du über Bruchrechnen mit Schokolade. Was ich mich gefragt habe im Anschluss, ist das eigentlich etwas, was die Lehrpersonen individuell entscheiden müssen und sollen?
Also mir fehlt ehrlich gesagt da die Expertise im bundesweiten Vergleich, aber die Rahmenlehrpläne in Berlin, die sind sogenannt kompetenzorientiert. Also der Inhalt ist in der Regel nicht so genau vorgegeben, sondern es ist halt vorgegeben, was die Kinder am Ende der 2., 4. oder 6. Klasse können sollen. Und der Weg dahin, der ist doch relativ frei. Und wir sitzen also in unseren Fachkonferenzen zusammen und beraten gemeinsam, wie füllen wir diesen Rahmenlehrplan aus und machen dann unser schulinternes Curriculum daraus und entscheiden, welche Wege gehen wir da. Und dann gibt es immer noch eine relative Freiheit der einzelnen Lehrkraft, wie sie die Vorgaben aus Rahmenlehrplan und schulinternem Curriculum umsetzt. Also ich würde eher sagen, die Herausforderung ist teilweise, den Lebensweltbezug überhaupt zu schaffen. Ich gebe mal ein Beispiel. Im Matheunterricht hatte ich mal eine Sachaufgabe. Da habe ich an der Schule, war ich ein Neuling an der Schule und habe angefangen. Und da ging es darum, ein Storch legt innerhalb von einer Woche 2100 Kilometer zurück. Also es ging dann natürlich darum, wie viel schafft der Storch an einem Tag? Und dann dachte ich, Mensch, 2100 durch 7, das passt doch eigentlich ganz gut, da muss doch rauszukommen sein. Diese Aufgabe konnte im Prinzip kein Kind lösen. Irgendwann habe ich gemerkt, legt zurück. Was bedeutet eigentlich dieses legt zurück? Dann bin ich irgendwann darauf gekommen und habe das geklärt und dann war es immer noch nicht klar. Und erst dann bin ich darauf gekommen, dass auch die Frage nach dem Storch nicht so einfach war, wie ich das erwartet hätte. Also viele Kinder einfach nicht präsent hatten, was denn eigentlich ein Storch ist. Und dann habe ich ein bisschen geredet und erklärt und Mensch, das ist doch so ein großer Vogel mit so langen, dünnen Beinen. Und dann meldete sich ein Schüler und meinte, ah, ich weiß, der ist pink, oder? Und dann meinte ich, gibt es auch, aber es ist leider immer noch nicht der Storch. So, also nur das, um zu illustrieren, wenn ich also einfach nur ein Mathebuch nehme, so wie es aus dem Druck kommt, dann muss ich das für den Unterricht in unserer Schule erst einmal durchgehen und gucken, okay, welche sprachlichen Hürden entstehen hier? Und ich erzähle jetzt gerade schon wieder von Mathe, weil ich eben einfach viel Mathe unterrichte. Und das ist natürlich in Fächern, wenn wir in der 5., 6. Klasse Gesellschaftswissenschaften haben, Naturwissenschaften haben, dann gibt es einerseits diese sprachlichen Herausforderungen, denen wir begegnen müssen. Und das bedeutet eben nicht, alle Texte so einfach machen, dass man es nicht mehr braucht, sondern natürlich müssen wir das auch mit Niveau machen. Aber dann braucht man eben einen Wortspeicher und ein Glossar und so weiter. Und die Kinder müssen lernen, damit umzugehen. Und was du aber eben auch gesagt hast, ging ja eigentlich um den Lebensweltbezug. Den müssen wir teilweise eben herstellen, weil oder uns ganz genau überlegen, wo könnte der liegen? Weil, also was ist wirklich ein ehrlicher Lebensweltbezug? Interessiert das Kind das wirklich? Ist es damit schon mal in Berührung gekommen? Und da müssen wir teilweise eben ein bisschen nachschieben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über London reden, im Englischunterricht der 5. Klasse, kann ich sagen, zu 99% ist eben noch kein Kind in England gewesen im Urlaub. Und das dürfte in anderen Klassen in der Bundesrepublik eben anders sein. Und deswegen müssen wir den Lebensweltbezug sicherlich hier ein bisschen anders herleiten, manchmal auch ein bisschen vorbereiten, sage ich mal, als das an anderen Schulen der Fall sein wird.
Genau, weil das bei eurer Schule nicht so ist wie bei vielen anderen, seid ihr auch Startchancenschule.
Das ist richtig, ja.
Das Startchancenprogramm hat es sich ja zur Aufgabe gemacht, unter anderem über den Sozialindex 4000 Schulen mit Personal und Ressourcen auszustatten über die nächsten 10 Jahre. Wir sprechen da über, ich glaube, 10 Milliarden Euro. Gibt es durch dieses Startchancenprogramm schon eine Wirkung, die du konkret zeigen kannst? Also kannst du sagen, ja, dadurch haben wir jetzt, wir haben gerade eben kurz angedeutet, dass ihr auch einen Schulsozialarbeiter habt, konnten wir uns einen weiteren Schulsozialarbeiter in Anführungsstrichen leisten oder wir können Dinge anschaffen oder müsste man die Frage eigentlich eher in 3 Jahren stellen, um dann nochmal zu prüfen, was hat sich dadurch eigentlich verändert oder verbessert?
Also die Otto-Welz-Grundschule ist seit 1.8.2024 Startchancenschule und leider ist es so, dass bisher noch kein Geld abrufbar ist. Ich kann das so für Berlin sagen. Ich weiß, dass es in anderen Bundesländern anders ist. Teilweise jedenfalls in Berlin ist es eben bisher noch nicht der Fall und deswegen kann ich so nichts von der Wirkung erstmal sagen. Ich will mal generell sagen, dieses Startchancenprogramm ist natürlich an sich richtig, aber und es klingt nach sehr, sehr viel Geld. Man müsste genau gucken, wie viel Geld kommt am Ende bei den Schulen wirklich an, weil auf dem Weg von oben nach unten, es werden Fortbildungen gegeben, es werden Menschen ausgebildet, die uns das erklären sollen. Es muss alles auch abgerechnet werden. Also es ist nicht so, dass jeder Euro jetzt wirklich in der Schulsozialarbeit oder im Familienzentrum ankommt. Das ist der Punkt 1. Dann ist es eben auch so, dass uns in den Veranstaltungen gesagt wurde, man kann ungefähr mit einer Stelle rechnen. So eine Stelle mehr ist toll. Wir können uns aussuchen, ob das Schulsozialarbeit ist oder ob das vielleicht eher noch in den Unterricht reinwirkt. Aber jedem muss auch klar sein, dass eine Stelle mehr, auch wenn es 10 Jahre ist, was insgesamt ein sympathisch langer Zeitraum ist, wovon allerdings auch ein halbes Jahr ja jetzt schon vorbei ist, wo eben nichts passiert ist, dass eine Stelle diese Schulen nicht von Grund auf verändern wird, sondern dass wir das gerne nehmen, aber dass man sich die Frage stellen muss, ob die Erwartungen, die damit verknüpft sind, nämlich wir halbieren die Anzahl der Kinder, die bei den Basiskompetenzen nicht die Mindeststandards erreichen. Und das sind an den Startchancenschulen, ich kann nur für Berlin sprechen, ungefähr 1/3 bis 2/3 der Kinder. Also eine enorme und erschreckende Anzahl. Aber wenn wir das wirklich halbieren wollen, dann wird, denke ich, eine zusätzliche Personalstelle nicht ausreichen. Und was ich toll finde am Startchancenprogramm, ich habe es gerade schon angedeutet, dass da über 10 Jahre gedacht wird. Wir haben immer wieder die Problematik, dass wir auch mal Projektgelder kriegen, dass mal etwas übergangsweise finanziert wird, dass wir was Tolles aufbauen, dass Beziehungen entstehen, natürlich vor allem zwischen diesen Menschen und den Kindern oder den Familien. Aber wir arbeiten auch zwischen Schulleitung und Lehrkräften, Erziehern und eben Schulsozialarbeitern bestimmte Konzepte aus. Auch da wächst eine Vertrauensebene. Und wenn diese ganzen Errungenschaften, die auch nachweislich, also auch von der Senatsverwaltung positiv evaluiert werden, wenn die immer wieder davon bedroht sind, eingespart zu werden, dann macht das auch was mit den Menschen. Und ich hätte viel lieber als mal hier eine Aktion, da mal ein Projekt, hätte ich gerne eine Konstanz. Also warum kommt man nicht dahin zu sagen, okay, wir verstetigen das und wir reden nicht alle 2 Jahre mit jedem Haushalt neu darüber, ob wir das finanzieren können. Dann könnte wirklich was wachsen und dann finde ich es auch richtig, wenn Erfolge gemessen werden. Aber wenn sowas immer, für mich sind 2 Jahre eine kurze Zeit Und dann ist es auch nur, finde ich, fast schon unfair zu sagen, wir messen dann nach den 2 Jahren, was dann und das dann passiert ist.
Wenn die Gelder kommen, wisst ihr denn schon, wo ihr sie verwenden möchtet?
Ja, ich weiß, wo ich die Gelder verwenden wollen würde. Ganz einfach, weil ich das ja gerade schon angedeutet habe. Berlin muss sparen und es werden viele Gelder eingespart. Und wir haben tolle Sachen aufgebaut. Und das wäre jetzt das Erste, was ich machen würde, dass ich versuchen würde, von dem, was wir da gut aufgebaut und nachweislich eben auch mit ersten Erfolgen, dass ich versuchen würde, das zu stabilisieren. Mhm. Ja. Und das zeigt aber eben auch, dass sich diese 40 Milliarden natürlich nach unglaublich viel Geld anhören, aber dass das, wenn man es runterrechnet auf die einzelne Schule und eben auf die 10 Jahre, nicht so unglaublich viel ist. Und wir, du hast es vorhin gesagt, wir einfach diese multiplen Bedarfe haben, sowohl im Bereich Unterricht, sowohl im Bereich ganztägiges Lernen, sowohl im Bereich Schulsozialarbeit. Wenn wir da gute Ergebnisse wollen, dann muss auch entsprechend investiert werden. Und wir alle wissen, dass je früher wir investieren, desto günstiger das auch volkswirtschaftlich gesehen ist. Also wenn ich erst mit den Schulabbrechern anfange, mir zu überlegen, warum haben so viele Jugendliche in Berlin oder in Deutschland eigentlich keinen Schulabschluss, da müssen wir irgendwas machen, dann fange ich nicht in der 10. Klasse an, sondern dann fange ich in der Grundschule eigentlich schon in der Kita an, mir Gedanken zu machen, wie sorge ich dafür, dass hier Verbesserungen eintreten. Und allein, wenn man sich das anguckt, von der Kita bis zur 10. Klasse oder bis zur 12. oder 13. Klasse, je nach Bundesland, bräuchte man also auch einen entsprechenden langen Zeitraum, um wirklich zu beobachten, was passiert. Und da wäre ich auch für mehr Evaluation und für eine bessere Datenlage, denn ich weiß nicht, was mit meinen Schülerinnen und Schülern passiert nach der 6. Klasse, wenn sie unsere Schule verlassen. Wer genau kommt in eine Ausbildung, wer genau kommt in ein Studium, wer genau schließt das ab und bei wem ist es eben nicht der Fall. Und ich finde, da wird noch ein bisschen zu wenig drüber geredet, sondern Menschen beschäftigen sich mit ihrem Ausschnitt. Mhm. Ich beschäftige mich natürlich mit der Zeit der 6- bis 12-, 13-Jährigen und andere das anders. Und wir sollten dahin kommen, das genauer zu beleuchten.
Ich würde gerne einmal noch auf Wirksamkeit schauen. Und zwar innerhalb der letzten Jahre gab es eine vielleicht sogar Veränderung, die schulseits von euch oder von dir vielleicht sogar initiiert worden ist, wo du gesagt hast, das hat wirklich was gebracht für die Schülerinnen und Schüler. Und ich weiß, das können wir jetzt auch empirisch nicht nachweisen, aber wo du so sagst, seitdem das so ist, haben wir einen besseren Zugang oder funktioniert das Lernen besser?
Ich weiß, dass wir ganz gut sagen können, was wirkt. Also wir haben zum Beispiel das Leseband eingeführt. Hier geht es um Leseflüssigkeitstraining. 20 Minuten jeden Tag unterschiedliche Texte im Tandem lesen, sich auf andere Art und Weise mit Lesen beschäftigen. Das ist ganz sicher ein wirksames Instrument und das ist auch empirisch nachgewiesen. Das jetzt nicht an unserer Schule, sondern insgesamt. Und wir nutzen das und wir sehen auch, dass das die Kinder nach vorne bringt. Also hier geht es darum, die Kinder in der Basiskompetenz Lesen nach vorne zu bringen. Es heißt, in Berlin, gerade für die Startchancenschulen, wird also auch ein Mathe- oder Rechenband eingeführt, 20 Minuten regelmäßiges Aufgabenüben. Das sind für diese Schulen erstmal gute Maßnahmen. Und darüber hinaus haben die Schulen unterschiedliche Angebote. Ich habe jetzt Naturwerkpädagogik, Familienzentrum, Lernförderung genannt. Ich weiß, es gibt Schulen, die bauen Lernwerkstätten oder denken sich andere wichtige und tolle Dinge aus. So kann jede Schule auch ein bisschen ihr Profil bilden. Ich kann aber auch sagen, dass eben solche Sachen wie Schulsozialarbeit, da merkt man es eher daran, wenn mal eine Kollegin schwanger ist oder länger ausfällt, dann merkt man ganz, ganz deutlich, was bedeutet das für die Schule, was bedeutet das auch für den Unterricht und merkt, dass das dann eigentlich kaum möglich ist. Also hier ist, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber der Negativnachweis sozusagen einfacher zu bringen, als zu sagen, also was genau bedeutet das nun die Arbeit. Aber jedem, wirklich jedem in unserer Schulgemeinschaft, also damit meine ich auch die Eltern, Kinder, aber auch alle, die bei uns arbeiten, die wissen, wie wichtig diese zusätzlichen Angebote für die Kinder sind. Und wenn ich das jetzt gerade ausspreche, zusätzliche Angebote, meiner Meinung nach darf das kein zusätzliches Angebot sein. Jede Schule braucht Schulsozialarbeit, manche mehr, manche weniger, aber es darf eben kein Zusatz sein, sondern es muss gleich mitgedacht werden, es muss mitgeplant werden und es muss mitfinanziert werden, dass es ausreichende Unterstützung durch Schulsozialarbeit gibt.
Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, lieber Steffen. Ganz herzlichen Dank nochmal, dass du da warst.
Vielen Dank für das nette Gespräch.
Am Ende noch ein Tipp für euch, beziehungsweise für eure Kinder, beziehungsweise für jüngere Schülerinnen und Schüler. Mission Magisches Tagebuch ist ein Podcast für Kinder, der nicht nur Spaß macht, sondern auch Mut und der Kinder bei wichtigen Themen unterstützt. Aufgebaut ist er wie ein spannendes Hörspiel. Clara, Keks und Matte helfen mit ihrem magischen Tagebuch anderen Kindern bei den Herausforderungen, die sie im Alltag beschäftigen. Die dabei wichtigste Botschaft: Du bist nicht allein. Die erste Staffel ist im letzten Jahr mit 10 Folgen gestartet, zu großen Themen wie Mobbing, Schulstress, Identität oder Heimweh. Die Rückmeldungen waren so begeisternd, dass es seit dem 15. März neue Fälle gibt. In der neuesten Folge geht es beispielsweise um das wichtige Thema Rassismus. Für Lehrkräfte gibt es zu jeder Folge Unterrichtspakete mit kreativen Ideen, Arbeitsblättern und vielen Anregungen, wie die Themen des Podcasts in den Unterricht integriert werden können. Die Mission Magisches Tagebuch findet ihr in der ARD Audiothek, auf planet-schule.de, auf dem YouTube-Kanal von ARD, Kinder und Familie sowie überall, wo es Podcasts gibt. Das Unterrichtspaket ist bei Planet Schule abrufbar. Hört doch mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt: Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion: Milan Fey.